אנחנו קוראים את המאמר אהבת השם ואהבת הבריות
Wir lesen den Artikel Die Liebe zum Schöpfer und die Liebe zu den Geschöpfen. Wir fahren fort, Überschrift und ihm anzuhaften. Die Liebe zum Schöpfer und die Liebe zu den Geschöpfen, so heißt der Artikel. Wir fangen an mit dem Abschnitt und ihm anhaften. Es bleibt immer noch Raum, um zu fragen, wenn der Zweck der Torah und der ganzen Schöpfung nichts anderes ist, als die niederträchtige Menschheit zu erheben, bis wir schließlich dieser prächtigen Erhabenheit der Anhaftung an den Schöpfer würdig werden, so hätte der Schöpfer uns doch gleich in dieser Erhabenheit erschaffen können, anstatt uns mit der Arbeit zu erschweren, die es in der Schöpfung und in der Torah und den Mitzvot gibt. Wir könnten das mit den Worten unserer Weisen erklären. Einer, der ist, was nicht seines ist, fürchtet sich, einem ins Gesicht zu schauen. Das meint, dass jeder, der die Früchte der Arbeit vom anderen verzehrt, sich fürchtet und schämt, seine eigene Gestalt anzuschauen, denn seine Gestalt ist unmenschlich. Da kein Mangel von seiner Vollkommenheit ausgehen kann, bereitete er Arbeit für uns vor. Da kein Mangel von seiner Vollkommenheit ausgehen kann, bereitet er Arbeit für uns vor, dass wir die Arbeit unserer eigenen Hände genießen könnten. Deswegen erschuf er das Geschöpf in seiner niedrigen Form. Die Arbeit in der Torah und in Mitzvot erhebt uns aus der Niederträchtigkeit der Schöpfung und durch die erreichen wir unsere Erhabenheit selbstständig. Dann empfinden wir nicht den Genuss und die Wonne, als kämen sie von einer großzügigen Hand als Geschenk, sondern wir nehmen uns als Besitzer dieses Genusses wahr. Doch wie dem auch sei, wir müssen immer noch die Quelle der Niederträchtigkeit nachvollziehen, die wir fühlen, wenn wir ein Geschenk erhalten. Naturwissenschaftler wissen, dass jeder Zweig seiner Wurzel nahe ist. Der Zweig liebt alle Eigenschaften der Wurzel, will sie, begehrt sie und zieht Nutzen aus ihnen. Umgekehrt hält sich der Zweig von allem fern, was nicht in der Wurzel ist. Er kann es nicht ertragen und wird ihm geschädigt. Und da unsere Wurzel der Schöpfer ist, und er nicht empfängt, sondern gibt, fühlen wir Leid und Erniedrigung bei jedem Empfang von einem anderen. Nun verstehen wir den Sinn des Anhaftens an ihn. Die Erhabenheit von Dvekut an ihn ist lediglich die Übereinstimmung des Zweiges mit einer Wurzel und der ganze Sinn der Niederträchtigkeit ist nur die Entfernung von der Wurzel. Mit anderen Worten, jedes Geschöpf, dessen Wege korrigiert werden, um anderen zu geben, erhebt sich und wird fähig, an ihm abzuhaften, und jedes Wesen, dessen Weg das Empfangen und die Eigenliebe ist, wird erniedrigt und weit vom Schöpfer entfernt. Als ein Heilmittel wurden uns die Torah und die Mitzvot gegeben. Am Anfang müssen wir sie Lishma einhalten, das heißt um der Belohnung willen. Das ist während des Zeitraumes von Katnut der Fall, während der Erziehungsphase. Wenn man erwachsen wird, wird einem beigebracht, die Torah und die Mitzvot Lishma einzuhalten, das heißt, um dem Erschaffer Genuss zu bereiten und nicht aus Selbstliebe. Jetzt können wir die Worte unserer Weisen verstehen, die fragten, warum sollte es den Schöpfer interessieren, ob man an der Kehle oder am Nacken schlachtet. Schließlich wurden die Mitzvot nur deshalb gegeben, um die Menschen durch sie zu reinigen. Doch wir wissen immer noch nicht, was dieses Reinigen ist. Wenn wir das zuvor Erwähnte beachten, so wissen wir, dass der Mensch als ein wilder Esel auf die Welt kommt. Und wir sind vollkommen in den Schmutz und die Niederträchtigkeit des Empfangens für sich selbst und der Selbstliebe getaucht, ohne jegliche Funken von Liebe zum Nächsten und vom Geben. In diesem Zustand befindet sich der Mensch am entferntesten Punkt von der Wurzel. Wenn man wächst und durch Torah und Mitzvot erzogen wird, und zwar bestimmt durch das Ziel, seinem Erschaffer Freude zu bereiten, und nicht aus Selbstliebe, kommt man zu der Stufe des Gebens an den Nächsten. Man gelangt zu dieser Stufe durch das natürliche Heilmittel, Sgula, welches im Studium der Torah und dem Mitzvot Lishma eingeschlossen ist, von welchem der Geber der Torah weiß, wie unsere Weisen sagten, ich habe den bösen Trieb erschaffen und ich schuf die Torah als Gewürz. Dadurch entwickelt sich das Geschöpf auf den Stufen der hohen Erhabenheit, bis man jegliche Form von Selbstliebe und Empfangen für sich selbst verliert. In diesem Zustand ist jede Eigenschaft des Menschen entweder zum Geben oder zum Empfangen, um zu geben. Unsere Weisen sagten darüber, die Mitzvot nur gegeben, um die Menschen durch sie zu reinigen. Und dann steigt man zu seiner Wurzel auf, wie es heißt, um und ihm anzuhaften.
Fragen. Alles klar. Gibt es keine Fragen? Wunderbar. Gut.
Ah, yes. Ken.
Ah, doch? Ja.
Rafa sagt hier bezüglich dessen, dass man in Lolishma anfangen muss und danach, wenn man zu Lishma gelangt, da kommt man zum Zustand, mit ihm verschmolzen zu sein. Inwieweit wir mehr voranschreiten zu Lishma und wir treten dorthin ein, dann wird es einen Einfluss haben auf alle anderen Menschen, die sich mit der Torah beschäftigen, wird es einen Druck auf die auswirken.
Sie werden das nicht sehen.
Müssen wir der ganzen Welt irgendein Lolishma in der Verbindung geben, damit die fühlen, dass sie in Lolishma zur Verbindung kommen können?
Ja, wenn wir über die Handlung der Verbindung sprechen, wir bekommen das Gefühl, dass es gut ist, in der Verbindung zu sein.
Und sie erhalten Kraft in Lolishma?
Ja, sie bekommen die Kraft von Lolishma davon. Das ist auch gut.
Danke.
Das ist ja alles? Keine mehr? Ja.
Er sagt hier, damit Israel gereinigt wird. Ich weiß aus den Geboten heraus. Sagen wir mal, bei mir ist meine Tochter geboren und ich kann das Gebot des Erstgeborenen nicht durchführen. Ich kann die Gebote doch gar nicht durchführen, wenn ich mich nicht mit den Freunden verbinde, oder?
Ja, weil nur in der gesamten Gemeinschaft kann man das Gebot erfüllen.
Das ist doch ein zentrales Prinzip, dass nur in der Verbindung kann man die Gebote richtig durchführen.
Ja.
Er schreibt hier, dass man kommt zur Stufe des Geben zum Nächsten mithilfe von Sgula, ein Wundermittel. Was ist das, Sgula?
Sgula, Wundermittel. Das heißt, das ist so ein spezieller Fokus.
Was heißt natürliches Heilmittel, natürliches Wundermittel?
Das ist in der Natur, der Welterschaffung, in der Natur liegt das vor.
Über was spricht er hier? Was befindet sich in dieser natürlichen Form? Was befindet sich in der Natur?
In der Natur befindet sich alles in der natürlichen Form. Und wenn wir alle möglichen Handlungen ausführen, die mit irgendeiner natürlichen Handlung zu tun haben. Wir bringen diese Handlung durch und sie beeinflusst uns.
Die Handlung, inwieweit ich das verstehe, ist das Geben an die Nächsten, ist die Verbindung.
Ja.
Das ist die Handlung, die das Licht zurückkehren zur Quelle hervorruft.
Ja, das meiste, wenn wir das in der Lage wären zu machen.
Warum sind wir nicht in der Lage, dieses zu machen?
Unser Egoismus. Wir fühlen uns immer jeder höher als der andere.
Also gut, das ist ein Zeichen dessen, dass wir im richtigen Punkt arbeiten.
Ja, aber das ist ein Indiz und die lässt uns nicht zum Nächsten näher kommen und ihm helfen, damit er auch dir hilft.
Was kann mir wirklich mehr helfen?
Wenn wir die Verbindung unter uns machen, wie es in der Tora und den Geboten geschrieben steht.
Was ist das für eine Art der Verbindung? Er schreibt am Anfang des Artikels, dass wir in der Lage sind, uns individuell damit zu beschäftigen, aber zum Gemeinsamen kommen wir gar nicht.
Ja.
Wie kann man all diese verschiedenen Arten und Weisen damit verbinden?
Versuchen, zu Liebe zu kommen. Die Liebe bedeutet eine Verbindung ohne Vorbedingungen, so wie von einer Mutter zum Kind.
Nicht achten darauf, dass es Bedingungen gibt. Auf der Basis dessen müssen wir uns verbinden, ohne jegliche Bedingungen.
Ja, wir müssen dazu kommen, dass wir alle Bedingungen annullieren.
Aber die befinden sich doch auf dem Wesen der Verbindung.
Weil wir aus dem Verlangen zu empfangen sind. Verstanden? Ja.
Rav, womit er chusim mit kola liala bore?
Rav, er beschreibt hier, wie man den ganzen Aufstieg zum Schöpfer realisiert, aus der Niedrigkeit, aus dem Verlangen zu empfangen und verbindet alles mit den Handlungen der Tora und den Geboten. Die Realisierung dieser Handlungen. Können Sie eine Definition geben in ein paar Worten bezüglich der Tora und den Geboten? Weil es ist nicht klar für mich. Ich habe hier aufgeschrieben, Tora und Gebote, das ist die Handlung bezüglich der Ähnlichkeit der Form.
Das ist nicht alles. Du hast einfach alles abgeschnitten.
Ja.
Die Tora und die Gebote ist die Verbindung zwischen allen Teilen der Tora, zwischen der ganzen Natur und dem Schöpfer. Die Verbindung zwischen ihnen in allen Bedeutungen auf allen Stufen und allen Begrifflichkeiten.
Der Mensch muss doch diese Verbindung erschaffen.
Ja, wer kann?
Ein Mensch, der diesen Artikel das erste Mal liest. Ich will wenigstens etwas aufschreiben in Bezug zu den Geboten und der Tora, dass dieser Mensch irgendeine Empfindung hat, was die im Klammern aufschreiben könnten, neben der Tora und den Geboten. Etwas, über was wir gar nicht nachdenken.
Ich würde sagen, die Tora und die Mitzvot, das ist die Bedingung der Verbindung des Menschen mit dem Schöpfer.
Vielen Dank.
Ja.
Das hat
damit zu tun, auch was vorher gesagt wurde, Torah und die Gebote auf der bewegungslosen Ebene. Das ist die Form, die der Mensch durchführt bei der Verbindung mit dem Schöpfer, ohne der Möglichkeit, dass man eine Absicht durchführt. Das ist die Absicht des Bewegungslosen.
Er bekam das auf die Weise von den Eltern und das ist, was er ausführt.
Aber von Punkt seiner Empfindung, er befindet sich in der Verbindung, aber er fühlt keine Antwort, deswegen ist es bewegungslos. Das heißt, er hört nicht die Verbindung des Schöpfers.
Ja, ja. Gut, weiter. Ja, Dudi.
Als Fortführung der Frage von David, der diese Erziehung nicht erhalten hat und trotzdem diese Sachen durchführt. Heißt das Glaube über den Verstand?
Nein, er bekommt immer noch, weil man ihm gesagt hat, man muss das so machen, so genauso, wie wir von den Eltern bekommen. Derjenige, der gewissermaßen keine Eltern hat, der bekommt das von jemand anderem.
Wo fängt hier an, der Glaube über den Verstand?
Der Glaube über den Verstand beginnt dann, dass der Mensch eine individuelle Verbindung mit dem Schöpfer hält.
Worin ist hier der Widerstand?
Der Widerstand darin, dass der Mensch gewissermaßen sich von etwas abschaltet, also spirituell, innerlich, individuell. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Er befindet sich im Zustand so eine Art vernebelt, Nebel.
Über was geht er dann? Was für ein Wissen bekommt er?
Sein Wissen, sein Verstand. Erstmal, was er vorhin hatte. Materiell.
Und im Glauben über den Verstand?
Die Glaube über den Verstand ist dann, wo er jetzt sieht, dass er, oder dass in der Welt gibt es eine Art Geist, Ruach, also nicht materiell, sondern spirituell, und er will sich damit verbinden.
Wenn er sich mit diesem Ruach, mit diesem Geist verbindet, wo ist sein Wissen hier? Wo weiß er, wer er ist, wo er ist?
Er weiß selbst nicht. Er befindet sich in so einem vernebelten Zustand.
Was ist das für ein vernebelter Zustand? Für was braucht man das?
Dieser vernebelte Zustand ist für den Mensch selbst, für sein Wohl, damit er dann lernt, zumindest etwas von seiner materiellen Welt und beginnen würde, für sich seine spirituelle Welt aufzubauen.
Ist das ein vorübergehender Zustand oder ist es eine Realität?
Das ist eine vorübergehende Realität, die ihm erlaubt, sich von dem materiellen Zustand abzuschalten und etwas beginnen, in den spirituellen Zustand einzutreten, der in der Zukunft kommt.
Was ist das für ein neuer Zustand, in dem er geboren wird?
Das ist der Zustand, wo er bereits vorankommt zu seiner Verbindung, wo er auf eine andere Art mit dem Spirituellen verbindet, mit dem Schöpfer.
Was heißt die Spiritualität? Was ist das für ein spiritueller Zustand, in dem er eintritt?
Spirituell bedeutet, also kommt nicht durch die Materie.
Aber das ist auch eine neue Materie, eine neue Form.
Ja.
Und was ist das, diese Spiritualität?
Spirituelle Das ist das, was nicht eingekleidet ist in die Materie. Das ist das Spirituelle.
Weil es der Materie gegensätzliche ist. Aber was ist die Spiritualität selbst? Was ist das?
Die Spiritualität selbst ist das, was existiert ohne die Einkleidung in die Materie.
Können Sie das irgendwie genauer noch beschreiben?
Nein.
An was kann er sich hier einhaken in dem Zustand?
Er fasst das nicht zusammen. Er spürt nicht, dass es eine Grundlage gäbe. Er fasst es nicht ein. Er einfach zwischen Himmel und Erde sozusagen.
Wer ist der Mensch in diesem Punkt? Was für eine Form hat der Mensch in dieser Form zwischen Himmel und Erde?
Das kann ich nicht bestimmen. Was heißt, wie er ist? Er ist ein Geschöpf.
Ich kenne mein Ich, mein Wissen, mein Verlangen, wer ich bin in diesem neuen, wer bin ich denn in diesem neuen Zustand zwischen Himmel und Erde?
Nun, hilf mir, wie bezeichne ich das? Wir gewissermaßen in diese Welt fallen und in Zukunft zu der künftigen Welt sind wir noch nicht gekommen.
Welcher Nutzen bezüglich diesen Übergangszustand? Warum gibt es keinen klaren Übergang zwischen Materie und Spiritualität? Warum zwischen Himmel und Erde?
Es kann keinen Übergang geben, weil das sind zwei unterschiedliche Arten der Natur, unterschiedliche Voraussetzungen, Bedingungen, alles unterschiedlich.
Was ist das Ziel dieses Übergangs? Was ist Ziel des Übergangs zwischen Himmel und Erde?
Das Ziel des Übergangs, zu übergehen auf die nächste Stufe.
Warum hat der Mensch diesen Übergang von der Materie in die Spiritualität? Ich höre, der befindet sich in der Mitte zwischen Himmel und Erde.
Na, das ist gerade der Übergang, über den du sprichst.
Danke.
Ja, Benzi.
Ich wollte mal fragen, bezüglich der Wichtigkeit, die Baal Sulam in der Liebe der Nächsten wie dich selbst weitergeben will. Was will Baal Sulam uns übermitteln oder die die Wissenschaft der Kabbalah lernen, überhaupt allen Menschen? Was will er damit sagen?
Dass das Hauptgesetz der Natur ist. Alle Teile der Wirklichkeit sind zusammen verbunden auf die Weise, dass man zwischen ihnen nicht trennen kann.
Okay. In Bezug zur Nächstenliebe. Wie drückt das Baal Sulam aus? Ich weiß nicht. Und all das, was er schreibt, er versucht immer, über die Nächstenliebe zu schreiben. Wie sieht Baal Sulam alles, was er sagt, durch die Nächstenliebe?
Er hält sich dran fest und spürt, das ist das Hauptgesetz der Natur, zu dem wir kommen müssen.
Durch die Menschen? Durch die Verbindung mit den Menschen?
Ja, durch die Verbindung.
Das ist die Verbindung von Baal Sulam?
Ja.
Können Sie ein bisschen genauer darüber erzählen, erklären? Weil Baal Sulam ist die Welt, das Sphirot. Wie kann man auf Baal Sulam gucken durch Liebe der Nächsten wie dich selbst?
Das ist, was er uns offenbart hat.
Was hat er uns offenbart?
Dieses Gesetz, das noch näher zu uns kommen muss. Ja.
Ausgehend aus dem, was ich gehört habe und was ich verstehe, dann muss es einen Zustand geben, wo der Mensch all seine Gedanken und Handlungen, die er hat, auf der, das muss alles vorhanden sein, auf Basis der Schöpfer. Wie kann der Mensch arbeiten? Er hat einen Herrn und er muss immer ähnlich ihm sein und er passiert, er fühlt das alles bezüglich allen Handlungen, bezüglich allem, was passiert. Er hat aber verschiedene Situationen, wo die Menschen ihn stören. Bezüglich der Empfindung des Schöpfers und die Kraft, das, was er dann macht in der Wirklichkeit, das wird dann stärker, das heißt dann der Aufstieg zur Spiritualität. Das heißt, es gibt keinen Zustand, wo er nur fühlt, es gibt die Präsenz. Wenn er fühlt, dass er schon hier sicher ist, dass das die Antwort und die Reaktion der höheren Kraft ist.
Ja.
Dieser Übergangszustand, bis er dann anfängt, wirklich diesen Feedback zu fühlen, dann hat er einen klaren Beweis dessen, dass das eine Spiritualität ist, weil er war davor in einem Zustand, wo er nicht sicher in sich war. Ist das richtig, wie ich das so wahrnehme?
Ja.
Im Vergleich dessen, was heißt es, lasst mich, das heißt, ihr könnt mich lassen, nur meine Tora müsst ihr folgen, das heißt, denkt nicht über mich nach, sondern,
ja.
Wie kann man das alles miteinander verbinden?
Es kommt alles zusammen. Du musst nicht irgendeinen Geist anbeten, sondern du musst ausführen. Nicht rausgehört.
Kann das ohne der Wahrnehmung des Schöpfers sein?
Und das wird ja auch die Wahrnehmung des Schöpfers sein.
Die Liebe des Schöpfers in Bezug zu uns, die ruft die Scham hervor, dass wir ihm diese Liebe nicht zurückgeben können. Wie die Liebe zu den Freunden, wie führt sie nicht zum selben Ergebnis, sogar zum Gas, zum Hass?
Das ist eine psychologische Erscheinung, würde ich sagen. Und in der Liebe zu den Freunden muss ich auch fühlen, dass die Liebe des Schöpfers zu mir so kommt.
Graf, ich habe gehört, dass Sie früher gesagt haben, dass man ein bisschen in den spirituellen Zustand eintreten sollte, der in der Zukunft kommen wird. Mit ihm verschmelzen und ihm anhaften. Aus diesem Kapitel heraus kann man das verstehen, das ist Asaf plus eins, Asaf mehr gebend, diese Form zu suchen.
Ja.
Bitten vom Schöpfer, dass er mir das zeigen möge. Und das auch im Zehner, dass er dem Zehner die Form zeigen möge, wo wir einander mehr geben können.
Ja, ja. No. Das war's? Ah, noch zwei.
Sie haben Dudi gesagt, dass die Spiritualität ist das, was sich nicht in die Materie einkleidet. Aber jetzt Asaf haben Sie gesagt, dass das Geben, das ist eine spirituelle Form, wie man mehr den Freund geben kann. Ist das nicht die Einkleidung in die Materie?
Nein.
Warum nicht?
Weil es das Geben ist.
Aber das kleidet sich doch in die Freunde ein. Ist das nicht auch meine Materie?
Nein, nein. Aber wir werden darüber noch sprechen. Man muss verstehen, dass man erstmal das braucht.
Warum ist es besser zu antworten, ausgehend aus der eigenen Arbeit? Mit Hilfe meiner eigenen Arbeit.
Was will er sagen?
Er sagt, dass der sich nicht angestrengt hat und nicht gearbeitet hat, der kann nicht genießen. Aber wenn er genießt, genießt er durch den Schöpfer. Ich genieße den meisten Teil ohne die Arbeit.
Wenn du genießt, wozu brauchst du dann die Arbeit?
Okay. Meine Arbeit, also gut, wenn ich arbeite und arbeite für etwas, dann halte ich ein Ergebnis und genieße. Das ist, weil ich dann denke, ich habe das gemacht. Wer kann denn dann noch genießen, außer ich selbst? Das heißt, danken, Wen kann ich dann noch Dankbarkeit zeigen, außer mir selbst? Wenn ich ein Geschenk bekomme, ohne jeglichen Grund, wahrscheinlich, so scheint es mir. Und dann fühle ich, Erfolg ausgehend, dass er gut ist, Gutes tut, solche Eigenschaft. Und dann erweckt es eine Dankbarkeit in mir. Warum ist es besser zu arbeiten? Aus welchem Grund dann? Für den Genuss.
Ich weiß nicht, was du sagst.
Brian fragt, wenn ich arbeite und als Ergebnis dessen einen Genuss erhalte, dann scheint es mir, ich habe das verdient. Aber wenn ich einfach so den Genuss erhalte, dann ist es klar, das kommt nicht von mir, sondern vom Schöpfer. Und es scheint mir, dass es eine bessere Form des Erhaltens des Genusses ist. Warum muss man dann immer arbeiten? Warum soll man den Genuss aus der eigenen Arbeit bekommen?
Weil dann fühle ich, ich habe diesen Genuss, ich habe es verdient, ich habe es getan. Ich bin der Handelnde.
Aber ich habe den Genuss empfangen. Das ist der Schöpfer. Ich habe keine Aneignungen, keine eigenen, nichts dergleichen. Das ist doch eine Lüge. Warum muss ich deine Lüge aufbauen bezüglich des Empfangs?
Ich verstehe nicht, was er sagt. Avio, hast du verstanden?
There was a time in my life where I just did, hitchhiked around. I said to myself, I'm not going to spend any money. I'm not going to work.
Es gab so eine Phase in meinem Leben, wo ich werde rumreisen und ich gebe kein Geld aus. Der Schöpfer soll sich um mich kümmern. Ich wollte nichts selber machen. Und dann hatte ich so viele neue Möglichkeiten. So viel Güte habe ich gefühlt, als ich mich in die Hände des Schöpfers begeben habe. Und dann habe ich gefühlt, es gibt eine höhere Kraft, die sorgt sich um mich. Das ganze System wird ins Leben gerufen durch diese höhere Kraft. Und wenn ich aber so ein guter Arbeiter wäre, nicht so faul wäre, dann würde ich das gar nicht so offenbaren.
So why is it better to enjoy from your own work?
Warum ist es besser zu genießen durch seine eigene Arbeit, anstatt dass man einfach ein Geschenk vom Schöpfer erhält? Wenn ich arbeite für etwas, dann belüge ich mich doch selbst, dass das kommt, weil ich mich angestrengt habe. Ich habe den Genuss hervorgerufen. Ich bin der Handelnde im Prozess. Aber wenn ich vom Schöpfer ein Geschenk bekomme, auch wenn ich nicht würdig bin, ich weiß, ich bin es nicht würdig, aber der Schöpfer hat es mir gegeben, ist der Gebende und so erhaben. Warum ist es dann besser zu arbeiten?
Ich weiß nicht, was soll ich ihm antworten? Ich weiß es nicht. No, antworte ihm.
Wir lernen das ganz genau. Den Genuss, den der Mensch erhalten muss, vom Geben ist viel größer, viel stärker, qualitativ hochwertiger, als wenn er einen Genuss bekommt, in sein Verlangen zu empfangen.
Das ist klar, was weiter?
Und dann fragte, warum muss man sich anstrengen? Weil du bist dann doch der, der gibt. Weil du arbeitest, wenn du dich bemühst, den Schöpfer Genuss zu arbeiten. Das ist dein Geben. Aber das ist noch nicht deswegen, warum du empfangen solltest. Die spirituellen Genüsse sollten nicht aus diesem Grund kommen.
Ich habe dich auch nicht verstanden.
Aleph hat den Zustand beschrieben, wenn er nichts macht, aber den Genuss vom Schöpfer erhält. Aber das ist doch ein Genuss in den empfangenen Kelim.
Ja.
Warum der Genuss über den Baal Zulam spricht, warum ist der höher, wenn er arbeitet und den Genuss vom Schöpfer bekommt, dann ist es doch ein größerer Genuss, weil er dann geben kann. Das ist ein Genuss vom Geben. Das ist ein qualitativ hochwertigerer Genuss, als den Genuss zu halten, sein Verlangen zu empfangen.
Nur gut.
Vielleicht meine Arbeit befindet sich im Glauben, dass der Schöpfer sich einfach sorgt um mich. Und dann gibt es einen Genuss, den ich erhalte. Welchen Genuss? Wenn ich arbeite und arbeite und arbeite, dann. Da sollte man doch nur arbeiten im Glauben. Aber in dieser Welt. Die Arbeit, das ist. Warum sage ich das? Wenn ich etwas empfange von oben, ich habe keinen Einfluss auf nichts. Alles kommt vom Schöpfer. Ich beanstande nichts für mich. Wenn ich es aber trotzdem erhalte, dann ist es doch einfach zu geben. Die Arbeit, die ich durchführe, nur im Glauben, auch wenn ich alle Gebote durchführe und so weiter. Ich habe viele Jahre das gemacht und habe nichts damit gewonnen und konnte auch den anderen nichts geben. Aber wenn ich im Glauben arbeite, im Glauben über den Verstand, dann wird der Genuss, das Licht kommt nicht wegen meiner Arbeit, was im Verstand wäre, aber wird kommen vom Glauben, dann habe ich nichts, was ich mir selbst angeeignet habe, sondern bekomme das und ich kann dann alles weggeben, was ich mir angeeignet habe.
Das ist klar, klar. Was willst du?
Als Zugabe dessen, es gibt kein Licht ohne Kli. Licht können wir nicht bekommen ohne Kli. Das ist das eine. Von der anderen Seite muss man sagen, wenn ich nicht arbeiten wäre, dann werde ich auch nichts bekommen. Am Ende des Tages sollte man sagen, er hat mir die Möglichkeit gegeben, die Gebote und die Handlungen durchzuführen. Und dass es niemanden gibt außer ihn. Aber am Anfang des Tages muss man sagen, wenn nicht ich mir, dann wer mir.
Gut. Ja, Gilad?
Rafa, als Fortführung dessen, wir befinden uns jetzt im Prozess des ganzen Weltklis bei der Vorbereitung des Kongresses, welche am 18. und 19. diesen Monats stattfinden wird. Und die Vorbereitung zum Kongress, wir arbeiten bezüglich des Inhalts. Es gibt eine super Mannschaft, die das organisiert. Frage, wie kann man dem Schöpfer Platz gewähren bei diesem Kongress, dass wir uns wenden an den Schöpfer, dass nicht wir den Kongress vorbereitet haben, sondern wir bereiten uns jetzt schon vor, dass wir diesen heiligen Platz, diesen Raum erschaffen für die Offenbarung des Schöpfers.
No, baut doch diesen Raum.
Auf was muss man dann warten? Was muss man bauen? Was muss man sich vorstellen in diesem Platz?
Es zwischen euch tatsächlich so ein So ein großer Platz entsteht und dort offenbart sich der Schöpfer zwischen euch.
Wenn wir etwas aufbauen, wir planen irgendetwas, dann füllen wir das doch mit unseren eigenen Verlangen im Wesentlichen.
Ja.
Aber hier muss es etwas geben.
Es gibt nichts außer Verlangen.
Was sind das für Verlangen, diese Verlangen zum Schöpfer, die man formen muss?
Das heißt, ich komme zum Geliebten, der Geliebte zu mir. Das ist die Vereinigung, Verbindung. Und das ist Verbindung.
Fragen wir mal so, mit welchen Fragen, mit welchem Mangel muss man zum Kongress kommen, dass wir dieses jetzt schon vorbereiten?
Nur ihr bereitet den Kongress vor, ich weiß nicht.
Wir überlegen uns die Struktur und den Inhalt des Kongresses. Wir denken schon darüber nach, aber das ist ja keine technische Handlung. Die Handlung, die uns zu etwas bringen muss.
Ja.
Wie kann man den Hisaron bilden diesbezüglich?
Was ist das Thema?
Über den Verstand.
Du sagst, als ob du es gar nicht weißt, dass das Thema vom Kongress ist.
Wir heben uns über den Verstand. Das ist das Thema. Nicht, dass ich das nicht wüsste, aber noch einmal. Das sind doch einfach Worte. Wir heben uns über den Verstand. Das sind einfach Worte. Das muss uns erfüllen, dass das wirklich passiert.
Ja. Also man muss dann klären, was bedeutet Verstand, was heißt über dem Verstand und was bedeutet, dass wir uns auf die Stufe erheben. Das muss man machen.
Man muss zum Kongress damit kommen, dass wir nicht wissen, was das ist, dass wir die Klärung haben, was es bedeutet über den Verstand. Mit welcher Forderung müssen wir dorthin kommen?
Unser Verlangen ist, unser Ziel zu erfahren, zu erlangen. Und dann, wenn es uns klar sein wird, was für Verlangen wir haben, wir werden oder müssen von ihm dann fordern von ihm, wie man auf die Stufe sich erhebt.
Wie wird es klar für uns sein, was dieses Verlangen sein wird?
Es wird sich offenbaren.
Offenbart sich wie was?
Offenbart sich wie der Gute Gutes tut, er ist gebend, liebe den Nächsten wie dich selbst und all diese spirituellen Forderungen, die befinden sich in ihm.
So.
Was ist das? Gut?
Was?
Nochmal in Bezug zu der Veranstaltung. In zwei Tagen haben wir eine große Veranstaltung für unsere Freunde. Das Allerwichtigste ist es, neue Leute mitzunehmen. Im Wesentlichen ist diese Veranstaltung mit dem Sinn des Tages der Unabhängigkeit. Jeder hat die Möglichkeit, jeden mitzunehmen, den er kennt, damit er fühlt, was die Wissenschaft der Kabbalah ist. Und die Frage, die ich habe, der Mensch, der hierher gekommen ist, er hat keine Verbindung, er ist gekommen mit seinem Freund, der die Wissenschaft der Kabbalah lernt, aber er selber lernt diese doch nicht. Mit welcher Motivation muss er aus dieser Veranstaltung herauskommen?
Ich, dadurch, dass ich diesen Abend verbringe in der Gruppe, wo alle sind beschäftigt mit der Offenbarung des Schöpfers. Und wenn ich mich in sie einschließe, in der Zeit, kann ich auch den Schöpfer spüren.
Ja, wirklich. Die Menschen, die hierher kommen, die sagen wirklich, dass sie einen großen Eindruck erhalten. Und die sind dann auch begeistert. Wie kann man das machen, dass dieser Eindruck bei denen verbleibt?
Wenn sie sich damit nicht beschäftigen, dann bleibt nichts übrig.
Aber die haben irgendein anderes Streben? Öffnet das irgendwas für die?
Das kommt darauf an. Ich kann da nichts hinzufügen. Alles hängt von dem Mensch ab. In Ordnung? Gut, was machen wir weiter?
Boris?
Wir haben eine Mitteilung. Stellungnahme. Wir wollen hier erzählen über die Spiegelkongresse, die in der ganzen Welt stattfinden werden. Stellt euch vor, ihr geht auf der Straße in einem Mall. Und dann trifft ihr plötzlich Kos aus Holland zum Beispiel. Das würde euren ganzen Tag ändern. Es ist möglich, die Freunde zu treffen an einem Ort. Es gibt sehr viele regionale Kongresse, die unsere Freunde organisieren in der ganzen Welt. Das ist eine Möglichkeit, dass man dorthin kommt und nicht nur für 5 Minuten und nicht mitten in der Straße irgendwie mal Kos trifft, aber die Freunde trifft, die neu sind oder auch lange dabei sind. Das kann man alles machen beim Kongress.
Ich möchte 2 Versammlungen hier ansprechen. Erste in Taschkent, Usbekistan. Alle treffen sich dort, wunderbar. Und noch eine besondere Versammlung in Kiew. Was jetzt besonders ist, dass zusammen mit Mark-Abiturienten zusammen, wir sind auch eingeladen, die Studenten vom globalen Kurs.
Es wird auch eine Veranstaltung, also ein Kongress in Brasilien geben, in São Paulo. Dort wird es eine schöne Versammlung geben, auch in Kolumbien, aus Zentralamerika, aus Ecuador, aus Venezuela, aus Spanien, aus Argentinien werden dort Freunde hinfahren. In der ganzen Welt gibt es viele von solchen Versammlungen. Guckt euch an auf der Webpage vom Kongress und dort gibt es die Aufzählung der ganzen Spielekongresse, auch die Anmeldung kann man dort machen. Wir werden uns alle stabilisieren, auch die neuen stabilisieren, auch die lokalen Regionen stabilisieren.
Ja, schaut, dass nahe zu euch etwas stattfindet und das ist die Möglichkeit, dorthin zu kommen. Und wir sehen uns auf dem Kongress.
L'chaim.
Ja, Mitteilungen. Freunde, im Abschluss, liebe Freunde, ihr seid eingeladen zum weltweiten Spiegel oder Kongress. Wir erheben uns über den Verstand. 18. und 19. Mai. Registriert euch. Convention.li.one. Was sind die Eigenschaften von Israel? Tag der Unabhängigkeit. Wir kommen zusammen zu einem spannenden Abend. Spannende Gespräche, Speisen am 9. Mai, am Donnerstag, 18.30 Uhr in Petach Tikva und vorgesehen für das breite Publikum, alle bekannten Familien kann mitkommen. Heute die Übertragung, 12 Uhr Mittagsunterricht, 17.30 Uhr, wir lesen Tess und 19.30 Uhr, wir lesen Soha. Wir beenden mit dem Lied. Let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean, together we're drawn in,
There's only now, only this moment, when we are together, together as one.